nun den Vorgang der Geburt. 1. Mose 25 von Vers 24 an. Und als ihre Tage erfüllt waren, dass sie gebären sollte, siehe, da waren Zwillinge in ihrem Leibe. Und der erste kam heraus, rötlich, am ganzen Leibe wie ein härener Mantel. Und man gab ihm den Namen Esau, das heißt der Haarige. Und danach kam sein Bruder heraus, und seine Hand hielt die Ferse Esaus, und man gab ihm den Namen Jakob. Und Isaac war 60 Jahre alt, als sie geboren wurden. Wahrlich eigenartige Vorgänge bei dieser Geburt. Esau als Neugeborener schon äußerlich bekleidet wie mit einem härenen Mantel. Fast unglaublich. Dies aber wird direkt bestätigt anlässlich der Verkleidung Jakobs in die äußere Erscheinungsform Esaus durch die Mutter Rebekka. Sie muss ja Felle von Ziegenböcklein nehmen, um den Hals und die Hände Jakobs damit zu bekleiden, um die Täuschung vollkommen zu machen. Dann ist die Namengebung wichtig. Bei Esau ganz einfach verständlich. Jakob hingegen bedeutet nicht etwa Fersenhalter oder des etwas, sondern ganz einfach Ferse. Die Ferse ist ja am menschlichen Körper das unterste, letzte, hinterste Glied, das ständig die ganze Last des Körpers trägt und sich bei dieser Gelegenheit in den Staub der Erde drücken lässt. Die Hauptrolle bei diesem Geschehen aber spielen offenbar die Hand Jakobs und die Ferse Esaus. Vorerst dürfte das bedeuten, da ja der Fuß das Symbol für den Wandel und die Hand dasjenige für das Handeln ist, dass der Wandel des Ersten in der Hand des Zweiten liegt. Zur Verständlichmachung dieses eigenartigen Vorgangs pflege ich ein praktisches Bild anzuführen. Angenommen, ich wende mich plötzlich und stürme zum Saal hinaus. Ein Bruder springt mir nach und erwischt mich gleich noch beim Ausgang am Rockzipfel. Was würdet ihr denken von einem solchen Geschehen? Wir wären sofort darüber im Klaren, dass der Nachfolgende vom voran Wegeilenden den Eindruck hat, der hat mir etwas weggenommen, was ihm gar nicht zusteht. Im Folgenden prüfen wir, ob sich eine solche Darstellung mit den Zeugnissen des Wortes Gottes vereinbaren lässt. Dass die Hand Jakobs die Ferse Esaus hält, das sagt mir, halt, halt, Esau, du hast mir etwas weggenommen, hast mich übervorteilt, was mir zusteht. Nun ist Esau als Erster in Erscheinung getreten in dieser Welt. Aus der Versuchungsgeschichte von Seiten Satan gegenüber dem erniedrigten Menschensohne, wie diese in den vierten Kapiteln von Matthäus und Lukas bezeugt werden, ist tatsächlich ersichtlich, dass Gott und Christus diesem Erstlingsgeschöpf, das bedeutet nämlich, sein Rangtitel Fürst, griechisch Achon, den Vorrang gelassen haben als Beherrscher dieses Kosmos, des ganzen Weltalls. Wir beachten den Text dieser Versuchungsgeschichte genau. Wir lesen in Matthäus 4, Vers 8 und folgende. Wiederum nimmt der Teufel ihn mit auf einen sehr hohen Berg. Berge bedeuten ja Reiche dieser Welt. Ich bin überzeugt, es war kein irdischer Berg. Und zeigt ihm alle Reiche des Kosmos, also des Weltalls, und zeigt ihm alle Reiche des Kosmos und ihre Herrlichkeit und spricht zu ihm: Alles dieses will ich dir geben, wenn du niederfallen und mich anbeten willst. Da spricht Jesus zu ihm: Geh hinweg, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Lukas ergänzt diesen Vorgang wie folgt. Von Vers 4, in Kapitel 4 von Vers 5 an. Der Teufel führt ihn auf einen hohen Berg und zeigte ihm in einem Augenblick alle Reiche der Ökumene, das heißt der Wohnraum bildenden Teile des Weltalls. Und der Teufel sprach zu ihm: Ich will dir alle diese Gewalt und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben, und wem irgend ich will, gebe ich sie. Wenn du nun vor mir anbeten willst, so soll sie alle dein sein. Und wieder antwortet Jesus: Es steht geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Aus diesem Zeugnis ist deutlich ersichtlich, dass Satan, der ursprünglich als herrlicher Schirmer der Kirche, Erstling der Schöpfung Gottes geschaffen war, tatsächlich mit dieser hohen Ehre von Gott gewürdigt wurde, der Chef, der Fürst, ja sogar der Gott dieses gegenwärtigen Zeitalters zu sein. Und zwar im ganzen Kosmos. Jesus als Sohn Gottes ist ja ohne Anfang und ohne Ende. Aber als derjenige, der in dieser Schöpfung, nachdem sie geschaffen war, zuerst als Fürst in Erscheinung tritt, ist nicht Jesus, sondern eben derjenige, der seinerseits gerne den Vorrang gehabt hätte in allen Dingen. Das ist nämlich das Wesen der Stellung des Erstgeborenen, der Erstgeburt. Wir beachten, dass Jesus diese Aussagen Satans nicht im geringsten in Frage stellt. Den im Mutterleibe der Rebekka sich vollziehenden Vorgängen entspricht im Blick auf die Stellung Satans zu Christus die Tatsache, dass Gott die im Verborgenen des Herzens dieses Erstlinggeschöpfes sich entwickelnden, entwerfenden Gedankengänge vor Grundlegung der Welt erforscht hatte und aufgrund dieser Wahrnehmung sich entschloss, ihn tatsächlich in diesem Kosmos, in diesem Weltall nun an erster Stelle in Erscheinung treten zu lassen, als Fürst dieser Welt. Aber der Vorsatz Gottes in Bezug auf den Erstlingsanspruch seines Sohnes, Jesus Christus, bleibt bestehen. Und das Weitere in dem Ergehen der beiden Zwillingsbrüder, wie wir sehen werden, entspricht tatsächlich im Modell und im Schattenriss den gewaltigen Auseinandersetzungen zwischen Christus und Satan. Bei dieser Gelegenheit dürfen wir uns daran erinnern lassen, dass Gott seinen Widersacher noch bis ans Ende dieses Zeitalters mit zwei seiner eigenen höchsten Gottesnamen ehrt. Denn wir lesen, Satan ist der Gott und Fürst dieses Zeitalters. Diese Tatsache dürfte uns darin bestätigen, dass Gott diesen großen Erstlingsfürsten seiner Schöpfung tatsächlich eingesetzt hat an die Stelle, die eigentlich nur seinem Sohne Jesus Christus zusteht. Nicht eine geringe Bestätigung solcher Dinge dürfte darin zu finden sein, dass Jesus Christus als Sohn Gottes, dem Gott alle Macht gegeben hat, im Himmel und auf Erden, ja erst in Erscheinung tritt, als solcher geoffenbart wird, anlässlich seiner Menschwerdung, seiner Erlösungstat und besonders erst durch seine Auferstehung. Vorher wird er ja bekanntlich nur in Vorbildern, in Gleichnissen oder Andeutungen erwähnt in der Schrift. Und dass zum Beispiel eine ganze erste Schöpfung als Gesamtkatastrophe in riesigen Wassern unterging, nach dem Zeugnis des Apostels Petrus, und der Mensch, kaum geschaffen, sofort in gewaltiger Überrüstung verführt werden kann, und dürften weiter Hinweise sein von der gewaltigen Macht und Größe, die Gott ihm übergeben hatte. Nun beachten wir noch weitere Vorgänge bei der Geburt in Bezug auf ihre große Bedeutung. Wir haben gesehen, Jakob heißt nicht Fersenhalter oder sonst hat dieser Name eine nachteilige Bedeutung, sondern heißt einfach Ferse. Nun ist ja bekanntlich die Ferse das Glied am menschlichen Leibe, das die ganze Last des Körpers tragen, als unterstes, hinterstes, letztes Glied sich in den Staub der Erde drücken lässt. Nun, wo erscheint dieses Wort Ferse zum ersten Mal in der Schrift und in welcher Bedeutung tritt es auf? Ausgerechnet erscheint dieses Wort Jakob oder Ferse dort, wo die erste Auseinandersetzung zwischen Christus und Satan in Erscheinung tritt, nämlich wenn der Herr zur Schlange sagt, und du wirst ihn in die Ferse stechen, nämlich den kommenden Weibessamen, Christus. Du wirst ihn in den Jakob stechen, müssen wir lesen, damit wir hier den Zusammenhang sehen, denn es ist im Griechischen, im Hebräischen das gleiche Wort. Wir beachten folgende biblische Gegebenheit. Bei der Erschaffung des ersten Menschen sprach Gott: Lasst uns den Menschen machen in unserem Bilde nach unserem Gleichnis. Demnach ist der Mensch das Abbild Gottes und Gott selber der Originalmensch. Diese Überlegung hat wohl noch selten jemand gemacht, dürfte aber als selbstverständlich und richtig erscheinen. Aus diesem wiederum dürfte gesagt werden, dann ist ja Jesus Christus wirklich der Sohn des Originalmenschen und identisch mit, also gleichzeitig Sohn Gottes. In seiner Erniedrigung und sich einkleiden lassen in die Menschengestalt des gefallenen Menschen, hat er sich nun wirklich herabtransformiert, verwandeln lassen zur Ferse. Ein passendes Bild verglichen mit seiner ursprünglichen Gesamtherrlichkeit, mit der er das All erfüllt. Tatsächlich hat er sich wie eine Ferse in den Staub der Erde drücken lassen und trägt nicht nur alles, sondern in diesem Falle die ganze Sündenlast der Schöpfung hinweg. Er trug ja an sich buchstäblich ein Staubgewand. In dieser Weise hat er sich in eine Gestalt und einen Zustand begeben, in welchem ihn die alte Schlange, Satan, nur und erst zu Tode bringen konnte. Also dieses Wort erfüllen konnte: Du Schlange, wirst ihm den Weidesamen in die Ferse, Hebräisch zu Deutsch, in den Jakob stechen. Nach Römer 8, in den ersten Versen, trug er ja an sich die Gleichgestalt des Fleisches der Sünde. Ausgerechnet er, der von Sünde nichts wusste, Sünde nicht kannte, kam, um sich zur Sünde machen zu lassen, für alle anderen. Wir können auch anders sagen, erst wenn er den Fußpunkt oder den Punkt der Sohle seines Fußes, der Ferse, erreicht hat, kann die Schlange an ihn heran. Demnach stellt Jakob als die Ferse Christus dar als in tiefster Erniedrigungsgestalt im Staub der Erde daseiend. Was aber macht der kleine Jakob bei der Geburt? Der hält krampfhaft die Ferse, den Jakob, Esaus fest. Eigenartige Sache. Was gilt jetzt? Esau ist der Tipp auf Satan. Der soll den Jakob, das heißt den verheißenen Weidesamen, in die Ferse stechen. Und Jakob seinerseits hält krampfhaft die Ferse seines Zwillingsbruders fest. Ja, was heißt das? Da kommen wir schon fast nicht mehr nach. Eines dürfte hier klar sein. Der Begriff Ferse und was dieser Begriff nun geistlicherweise darstellt, sagt uns, dass in dieser Stellung der Erniedrigung der entscheidende Kampf stattfindet zwischen den beiden Rivalen. Die Frage ist ja nun, wird wer Sieger bleiben? Der dem anderen in die Ferse sticht oder der, der die Ferse des anderen hält? Wir kommen kurz zurück auf den Hinweis, dass Jesus tatsächlich nicht nur der einzige Sohn Gottes ist, sondern ebenfalls gleichzeitig der wirkliche Sohn des Originalmenschen. Da diene noch als Bestätigung die Tatsache dazu, dass Lukas in seinem Geschlechtsregister nicht die Zeugungslinie wie Matthäus beschreibt, sondern die Sohnschaftslinie und Vaterschaftslinie nach dem Gesetz, nämlich nach dem Gesetz der sogenannten Schwagerehe. Da kann einer einen Sohn zeugen, nämlich für seinen verstorbenen Bruder mit dessen Witwe, und dieser von ihm gezeugte Sohn wird eingetragen als Sohn des Verstorbenen, und der Verstorbene wird eingetragen als Vater des von seinem Verwandten gezeugten Sohnes. Nun beginnt Lukas bei Jesus. Er war, das heißt tatsächlich, nach dem Gesetz der Schwagerehe ein Sohn des Josef, also nicht von Josef gezeugt, sondern von Gott. Er war ein Sohn des Josef, des Eli, des Mattat, des und so weiter, des Zerubabel zur Zeit der babylonischen Gefangenschaft, dann weiter, des David, des Abraham, des Noah, des Methuselah und dann bis zurück über Seth. Er war weiter ein Sohn Adams, das heißt ein Sohn des Menschen, ein Sohn Gottes. Sohn des Adam, Sohn des Gottes. Also hier sind die beiden letzten Punkte in diesem Geschlechtsregister, die Doppelsohnschaft Jesu bezeugen, er ist der Sohn des Menschen und der Sohn des Gottes. Soweit diese Zwischenschaltung. Jetzt denken wir an jenes Wort Jesu anlässlich der Feier des Passamahles, Abendmahles. Derjenige, der mit mir mein Brot aß, der hat die Verse wieder mich erhoben. Also Hebräisch, schon wieder Jakob. Gemeint ist hier Judas, in dem kurz vorher ja Satan gefahren war. Was geschieht also? Die Schlange versucht, die Rollen zu vertauschen. Er will seine Verse erheben, um das Haupt des Erlösers zu zertreten. Und Gott lässt es geschehen. Jesus lässt es sich gefallen. Er weiß, auf diesem Wege vermag die verborgene Weisheit der Liebe meines Vaters den Feind zunichte zu machen, in göttlicher Weise zu überwinden, zu besiegen. Judas übernimmt die Rolle dessen, der Jesum überliefert an die Hohenpriester und die Feinde. Das ändert aber nichts an der gleichbleibenden Liebe Jesu zu ihm. Er will ihn schonen und spricht auf die Frage der Jünger: Herr, wer ist es, der dich überliefert? Derjenige, sagt Jesus, dem ich, wenn ich die Hand mit dem Bissen Brot in die Schüssel Öl getaucht habe, geben werde, der ist es. Das geschah, aber die Jünger verstanden trotzdem nicht, dass Judas gemeint war. Denn Judas stand dem Herzen Jesu sehr nahe. Warum? Er wird nämlich nicht als der Sohn des Verderbens bezeichnet, sondern als der Sohn des Verlorenseins, als verlorener Sohn. Er nennt ihn ja anlässlich des Verrates durch den Kuss oder die Küsse: Freund, wozu bist du hergekommen? Denn diese Handlung mit dem Bissen darreichen bedeutet im Orient, dass der Empfänger dem Herzen des Gastgebers am nächsten steht. Satan hat also erkannt, dass die Entscheidung nicht oben in den Himmel und irgendwo im Weltall fällt, sondern ganz unten, zu den Füßen, am Fußpunkt. Denn unsere Erde ist ja der Schemel seiner Füße. Hier fallen sämtliche Endentscheidungen. Die Knaben wachsen heran. Die Schrift bezeugt. Und Esau wurde ein jagdkundiger Mann, ein Mann des Feldes. Jakob aber war ein sanfter, stiller Mann. der in den Zelten oder Hütten blieb. Nun, welcher von beiden imponiert uns mehr? Nach dem Fleisch doch sicher der prächtige Jägersmann. Wir haben eben gehört, Jakob und Esau, wie sie heranwuchsen. Und dass Esau als Jäger uns eher imponiert als das stille Muttersöhnchen Jakob. Dabei vergessen wir aber, dass Sanftmut eine Geistesfrucht darstellt und dass in den Hütten bleiben gleichbedeutend ist wie in der Hütte, in dem Hause Gottes, im Hause des himmlischen Vaters verharren. So wissen wir ja, dass schon der 12-jährige Jesus seine Eltern beinahe zur Rede stellt: Wisset ihr nicht, dass ich sein muss in dem, was meines Vaters ist? Und von Josua, dem Sohne Nuns, lesen wir: Josua aber blieb, während Mose in der Hütte Gottes ein- und ausging, beständig im Innern der Hütte. Und David findet in all seiner Bedrängnis immer Zuflucht, wenn er sich im Geiste ins Heiligtum und ins Allerheiligste der Gegenwart Gottes begibt. Also, geistlicherweise beurteilt, tadellose Übereinstimmung mit Jesus selbst, auch in dieser Beziehung. Weiter lesen wir: Isaac aber hatte Esau lieb, Rebekka aber hatte Jakob lieb. Bei der Liebe Isaaks noch die Bemerkung: Denn Wildbret war nach seinem Munde. Nun die Frage: Wen stellt Isaak der Vater dar und wen Rebekka die Mutter? Antwort: Ohne Zweifel kann ja in Isaak nur der Vater Jesu Christi gemeint sein. Und zwar als der Vater, der seinem Sohne in Bezug auf die Erstlingsregentschaft in der Schöpfung an zweite Stelle setzte und die Mutter, Rebekka, stellt die mütterliche Seite Gottes dar. Etwas näher dargestellt, ausgelegt: Gott als Vater durch Isaak dargestellt, stellt den Gott der Verheißungen dar, und Rebekka, die mütterliche Seite, stellt die in Gott verborgene Weisheit der Liebe Gottes dar. Und das wird uns bei den weiteren Auslegungsgegebenheiten dienlich sein. Wie fein, dass wir hier lesen können: Isaak hatte Esau lieb. Wir wissen, nach dem Gesetz und seinen Satzungen gilt: Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. Wir sahen früher, dass das Hassen Gottes nicht ein menschliches Hassen ist, sondern etwas ganz anderes. Und hier dürfen wir nun hören, dass Gott in Bezug auf seine Verheißungen auch gegenüber dem Esau in Liebe steht. Auch den Esau liebt. Das Beispiel haben wir ja an Israel. Sie sind allerdings in Bezug auf das Evangelium Feinde Gottes. Aber gleichzeitig in Bezug auf die Verheißungen, die Auswahl Gottes, die Gnade Gottes, sind sie Geliebte. So auch hier. Aber was soll es bedeuten, bei Isaac wildbret war nach seinem Gaumen? Da dürfen wir an jenes Psalmwort denken. Er hat die Starken zum Raube. Also zum Beispiel wie jenen Saul von Tarsus, ein gewaltiger, reißender Wolf. Also wirklich, geistlicherweise verstanden, wildbret. Und ein solches Wildbret nun in die Verheißung seiner Gnade und Liebe hineinzuziehen, das ist ganz nach dem Munde unseres Gottes und Vaters. Also die großen Tiere, darf man sagen, hat er zum Raube. Tatsächlich ist ja unser Gott schon als Originalmensch männlich und weiblich in einem Wesen, wesenhaft. Er kann sich erbarmen, wie sich ein Vater erbarmt, und kann trösten, wie eine Mutter tröstet. Gott erbarmt sich und vermag dann wunderbar zu trösten, wie nur er mütterlich trösten kann. Wir fragen uns noch, was bedeutet denn der Name Isaac? Ja, ist gut, wenn wir mit unseren griesgrämigen Gesichtern uns zu Herzen nehmen. Isaac als Vorbild bedeutet das Lachen Gottes. Denn Isaac heißt Lachen. Und dieses Lachen hat seinen tiefen Grund. Denn schon als Gott dem Abraham die Verheißung gab, aus deinen Lenden wird dir ein Sohn kommen, fiel Abraham nieder auf sein Angesicht und lachte. Und als Sarah hinter dem Eingang des Zeltes dem Gespräch der Männer und ihres Mannes lauschend hörte, sie soll in einem Jahre einen Sohn aus ihrem Leibe herzen. Da heißt es, da lachte Sarah in ihrem Herzen, also in ihrem Innersten. Sie hat also nicht laut gelacht und gewiss auch nicht Abraham. Und ich darf hier meine Meinung aussprechen. In diesen Augenblicken, da die Verheißung Gottes, das Glaubensinnere dieses Glaubensehepaars traf mit dieser Verheißung, erschütterte dieses innere Lachen sowohl die väterlichen als die mütterlichen Eingeweide, und dass Gott in diesen Augenblicken die beiden befähigt hat, in ihrem hohen Alter zeugungs- und geburtsfähig zu werden. Und jetzt verstehen wir, dass diese Frucht dieser Verheißung nur Lachen, das Lachen der Verheißung Gottes, genannt werden konnte. Wir sehen in diesem Zusammenhang das wunderbare, überlegene Lachen Gottes gegenüber jeder Unmöglichkeit der Anstrengungen des Gesetzes. Wo das Gesetz nur Fluch und Verderben und Gericht kennt, bleibt die Liebe Gottes unverändert. Sie rechnet das Böse nicht zu und lässt sich nicht erbittern. Nie, in keiner Weise. Rebekka aber hatte Jakob lieb. Das ist die innere Seite der verborgenen Weisheit Gottes, die imstande ist, eine Erlösung zu erfinden, was nach dem Gesetz unmöglich ist. Diese innerste Gottesliebe und Gottesweisheit liebt nun den Sohn in seiner tiefsten Erniedrigung, ganz besonders zärtlich und wundersam. Wir lesen weiter. 1. Mose 25, Vers 29. Und Jakob kochte ein Gericht, und Esau kam vom Felde und war matt. Da sprach Esau zu Jakob: Lass mich doch essen von dem Roten da, denn ich bin matt. Darum gab man ihm den Namen Edom. Hier bleiben wir stehen, sinnend, achten genau auf das Wort im hebräischen Text. Esau spricht nämlich zu Jakob: Lass mich doch verschlingen den Adam da, den Adam da. Also, das, was der Geist Gottes uns aus diesen Darstellungen und Worten sagen will, bedeutet nichts Geringeres, als dass es sich um das Verschlingen von zwei Menschen handelt, zwei Adams. Gibt es nun in der Schrift, im Ablauf der Reichs- und Heilsgeschichte Gottes, zwei Menschentypen, die eine einmalige Rolle spielen? Ja, gewiss, eben nur zwei. Den ersten Adam und den zweiten Adam. Dann müsste es ja so sein, dass Satan, als er Einblick gewann in den Ratschluss Gottes in Bezug auf einen ersten Menschen, Adam, und dann in Bezug auf den zweiten Adam, Jesus Christus, dass es ihn sofort reizte, diese beiden zu verschlingen. Wenn es so steht, merken wir, dass es hier um gewaltigste Dinge geht, die in einfacher menschlicher Modelldarstellung vorgeführt werden. Bei diesem Anlass erhält Esau einen zweiten Namen, nämlich Edom oder Adam. Hier wird bei der Namengebung noch der sechste hebräische Buchstabe dazwischen gestellt. Es ist der Prägestempel für den Dazwischenwerfer. Der nun kurz der Rote genannt wird. Die Hure Babylon. Scharlachrot. Der Drache. Feuerrot. Und so weiter. Wir dürfen hier einen Einblick gewinnen in Geschehnisse, die zwischen Christus und Satan ausgehandelt wurden, um zukünftige Geschehnisse zuvor rechtsgültig abzuklären. Christus hat als letztes Geschöpf den Menschen, den ersten Adam, bereitet. Satan sah das und begehrte, ihn zu verschlingen. Zur Wiederherstellung der Katastrophe bestellt Gott den zweiten Adam, Jesus. Auch diesen begehrt er zu verschlingen. Das kann er nicht ohne weiteres tun. Es bedarf, wie immer, der Genehmigung von Seiten Gottes oder des Christus. Dieses Begehren brachte Satan vor Gott, wie er begehrte, Hiob, den einmaligen Gottesknecht, zu verschlingen und auch dort die Genehmigung erhielt. Im Folgenden kommt nun zur Darstellung, wie die Weisheit Gottes durch Christus es verstand, die Rechtslage sogar mit der Unabänderlichkeit eines Eidschwurs zu verbinden, für den Fall, dass Satan tatsächlich die beiden Adams, die beiden Darsteller der gesamten Menschheit, verschlingen würde. Wir achten auf jedes Wort. Denn um diese beiden Menschensöhne dreht sich die ganze Menschheits- und Heilsgeschichte. Wann fand diese Auseinandersetzung wohl statt? Ein Wort im Buche Hiob dürfte hier Antwort geben. Es heißt, seine Augen sehen in die Ferne und erspähen Raub. Demnach dürfte diese Festlegung der Rechtslage im Falle der Dahingabe des ersten und zweiten Menschen stattgefunden haben, längst bevor der erste Mensch geschaffen wurde. Auf dieses Begehren Esaus antwortet Jakob: Verkaufe mir vorher dein Erstgeburtsrecht. Ja, warum vorher? Vor was denn? Ja, jetzt sehr wichtig, bevor du verschlingst. Das heißt, Christus sorgte für eine Sicherstellung einer Heilsrechtslage, bevor die Schlange den ersten Biss tun durfte. Die Antwort Esaus lautet: Siehe, ich gehe hin zu sterben, und wozu mir da das Erstgeburtsrecht? Parallel zu solchem Worte lesen wir wiederum im Buche Hiob. Er, der Gesetzlose, glaubt nicht an die Rückkehr aus der Finsternis. Also mit dem Tode, mit dem Gericht ist's aus. Bin ich ausgelöscht für immer. So denkt er. Das heißt also, Erstgeburtsrecht in meinen Augen gar nichts wert. Tatsächlich lesen wir im Neuen Testament, und also verachtete Esau die Erstgeburt. Beachten wir, dass die Herzensstellung Jakobs in dieser Hinsicht genau gegenteilig war. Er achtete ein Erstgeburtsrecht äußerst wichtig und hoch. Da Jakob offenbar die grundsätzliche oder eben nicht grundsätzliche Einstellung seines Bruders Esau kennt, spricht er: Schwöre mir vorher. Wieder vorher, bevor du verschlingst. Und tatsächlich lesen wir: Und er, Esau, schwur ihm und verkaufte sein Erstgeburtsrecht an Jakob. Damit ist also ein Rechtshandel abgeschlossen mit einem Schwur. Das bedeutet, nach dem Worte im Hebräerbrief, denn schon bei Menschen bedeutet ein Eidschwur das Ende jeden Widerspruchs. Die Rechtslage ist eindeutig für alle Zeit. Wir wollen uns hier erinnern lassen an jenes Wort des Paulus: Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Uns aber, die wir ihn lieben, hat Gott es geoffenbart. Vor uns liegt nun die gewaltige Schau, dass Gott, als er genehmigte, den ersten und zweiten Menschen vom Feinde verschlingen zu lassen, mit allen unheimlichen Folgen vorerst, gedachte er es nicht nur gut zu machen, sondern eine Rettung und eine zukünftige ewige Herrlichkeit zu erreichen, die ohne den zuerst erwählten Leidensweg nie möglich gewesen wäre, auch für Gott zu erreichen. Nachdem Jesus als zweiter Mensch, Adam, gerufen hatte, es ist vollbracht, da war die Rechtslage für den ganzen Kosmos zwischen Gott und seinem Gegner geklärt. Von dem Augenblick an war, nachdem die Seele Jesu noch als Lösegeld in den Tod, in die Gewalt dessen, der die Gewalt des Todes hat, ausgehändigt war, von ihm aber nicht behalten werden konnte, war die Rechtslage die geworden, dass nun der Sohn Gottes, der seinem Gegner den ersten Platz gelassen hat, von dem Zeitpunkt an rechtmäßig zum Erstgeborenen vieler Brüder geworden ist, zum Erstgeborenen der Toten, zum Erstgeborenen aller Schöpfer. Wieso sich diese neue Rechtslage nicht sofort in die Tat umsetzte, werden wir auch gleich verstehen. Wie wir lesen, Jakob gab dem Esau das Begehrte, und dann folgen die Worte: Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. Und da ja Esau alles andere ist als unzurechnungsfähig, bedeutet dieser mit dem Schwur bestätigte Handel zwischen ihm und Jakob eine neue, absolut einwandfreie Rechtslage, die keinen Widerspruch erlaubt. Jetzt denken wir zurück an jenen am Anfang dieses Vortrags erwähnten Bibelspruch, den wir als sonderbar bezeichnet haben: Wenn die Schlange beißt, bevor die Beschwörung da ist, so hat der sie Beschwörende keinen Nutzen. Dann hat der sie Beschwörende keinen Nutzen. Hier zwischen Jakob und Esau haben wir nun das biblische Modell zum Verständnis dieser Aussage. Wenn oder da Esau Satan als Schlange darstellt, Jakob Christus als der zur Ferse erniedrigte Sohn Gottes, dann steht die gewaltige Tatsache vor uns, dass wir feststellen können, wie gut, dass Jakob im Vorbild das Begehren seines Gegenpartners ausnützte, um die ihm von Gott zugedachte Erstgeburtsstellung rechtmäßig im Einverständnis seines Partners zu bekommen. Wie gut, dass Jakob Esau schwören ließ, das heißt, mit einem Schwur festlegte, ihn beschwor, die Rechtslage anzuerkennen, dass nicht mehr er Esau, sondern Jakob im wirklichen Rechtsbesitz der Erstgeburt sei, sobald die Schlange den ersten und den zweiten Adam verschlungen habe. Und besonders wie gut, dass Jakob den Esau diese neue Rechtslage beschwören ließ, bevor er ihm gestattete, die beiden Adams, die beiden Roten da, zu verschlingen. Damit ist gesichert, dass je mehr Satan nun tödliches Gift und Sünde und Gesetzlosigkeit durchsetzen kann, dass der Triumph endgültig und sicher auf der Seite Jesu Christi ist. Sogar je mehr sie beißt und verschlingt, umso herrlicher ist der Endsieg der Liebe und Weisheit Gottes. Hier ein prächtiges Beispiel dafür, wie solche sonderbaren Bibelworte einen ungeahnten göttlichen Inhalt in sich bergen können, der denen, die glauben, Offenbarungen schenken kann, die kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und in keines Menschen Herz gekommen sind. Vor uns steht nun das gewaltige Geschehen, als der Vater Jakob nun dem, der im Besitze des Erstgeburtsrechts ist, den entsprechenden Segen erteilen will. Wir lesen in den ersten Versen von Kapitel 27 des ersten Buches Mose. Und es geschah, als Isaak alt geworden,
Lehrer gehabt.
Ja, jetzt fängt er noch in Arosa damit an. Also, biblisch-prophetische Geografie. Wenn wir irgendeinen größeren Atlas über Geografie öffnen, dann finden wir in der Regel auf den ersten Blättern, vielleicht auf den ersten 10, 20 Blättern was.